Menschen ohne Gesicht.
Die glühende Hitze des afrikanischen Tages war verflogen und die Luft war kühl, als wir durch die samtige Dunkelheit fuhren. Das Flugzeug war spätabends gelandet und ein Vertreter des Außenministeriums war gekommen, um mich über die Grenze zu bringen. Wir waren nun auf dem Weg zur Hauptstadt und obwohl ich aufgeregt war, begannen mir die Augen zuzufallen. Ich hatte einen langen Flug hinter mir und war wie erschlagen. Während der Fahrt erklärte ich, dass ich an der morgendlichen Eröffnungsveranstaltung nicht teilnehmen würde, weil es spät und ich erschöpft war. Ich würde jedoch an den Workshops und Seminaren teilnehmen. Mein Gastgeber versicherte mir, dass dies in Ordnung sei. Lautes Hämmern riss mich aus meinen Träumen. Irgendwo klopfte jemand aufgeregt an eine Tür. Das Geräusch wurde lauter. Es kam näher. 8:30 morgens. Das Klopfen war Realität. Es kam von meiner Hotelzimmertür. Verschlafen taumelte ich zur Tür und öffnete. Ein tadellos gekleideter Mann in Uniform stand davor. »Ihre Limousine steht bereit, Sir.« Schlagartig war ich wach, in einem zerknitterten Pyjama vor einem Regierungsbeamten stehend. »Welche Limousine?« »Die Sie zur Eröffnungszeremonie bringen wird, Sir.« »Das muss ein Missverständnis sein. Ich komme heute Morgen nicht. Ich habe doch gestern Bescheid gegeben.« Der Mann blinzelte langsam. »Sir, Sie müssen kommen«, sagte er dann. »Sie sind einer der Hauptredner.« »Was?« Ich war fassungslos. Davon hörte ich zum ersten Mal. Die Realität überkam mich wie ein böser Traum. Mein unerwarteter Besucher wartete geduldig, während ich mich hastig anzog und dann zum Wagen eilte. Wir kamen kurz vor dem Präsidenten an. 3000 Menschen standen schon bereit. Der stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Finanzminister der Elfenbeinküste sowie andere hochrangige Beamte und Gäste der Regierung. Alle warteten auf den Präsidenten und sein Gefolge, und dieser erwartete, dass ich gleich sprechen würde. In der Öffentlichkeit zu sprechen machte mich immer nervös. Dies war wohl die schrecklichste Situation, in die ich jemals geraten konnte. Ich war wach und befand mich in einem Albtraum. Mein Kopf war wie ein weißes Blatt Papier, völlig leer. Ich hatte nichts vorbereitet für diesen Morgen, gar nichts. Als ich dann nach vorne zur Bühne ging, erinnerte ich mich an meinen Traum. Denn als ich in dieser ersten Nacht in Benin in meinem Bett gelegen hatte, hatte ich einen sehr lebhaften Traum gehabt. Ich hatte davon geträumt, dass ich im Landesinneren durch endlose Dörfer wanderte und dass keiner der Menschen, die ich traf, ein Gesicht hatte. Es war bizarr. Ich ging durch das Land und sah tausende gesichtslose Menschen. Als ich nun auf dem Podium stand, ließ ich meinen Blick über das Publikum schweifen. Ich schaute in ein Meer von Gesichtern und wusste zugleich, dass der Heilige Geist mich aufforderte, aus dem Herzen zu sprechen. »Letzte Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum«, begann ich. »Ich sah die gesichtslosen Menschen von Benin, die mit nichts geboren wurden, die niemand sind. Tausende von ihnen. Für diese Menschen gibt es scheinbar keine Zukunft, und dennoch sind einige von ihnen entscheidend für die Zukunft ihrer Nation. Das sind die Menschen, die bereit sind, sich zur Verfügung zu stellen. Diese Menschen sind die Zukunft von Benin. Sie sind der Reichtum der Nation. Sie sind der Grund, weshalb wir hier sind. Wir sind hier, um den gesichtslosen Menschen von Benin zu dienen. Was immer wir auch tun, solange es sie nicht erreicht, ist alles umsonst. Sie werden von Gott geliebt und sind wertvoll für ihn. Auf diese Weise hat Gott mir geholfen, diese Eröffnungsrede zu halten. Am darauffolgenden Tag traf ich den Präsidenten. Das ist das erste Mal, dass ich erlebt habe, wie jemand in einer offiziellen Funktion eine 25-minütige Rede hält, ohne sich vorher Notizen gemacht zu haben, stellte er fest. Nun ja, Sir, sagte ich lachend, Sie hätten mir mitteilen sollen, dass ich sprechen werde. Ich wusste bis kurz vor Beginn der Eröffnungsveranstaltung nicht, dass ich als einer der Redner vorgesehen bin. Was? Fragte er ungläubig. Ich erzählte ihm dann, wie Gott mir den Traum geschenkt hatte, den gesichtslosen Menschen in Benin zu dienen, den Niemanden dieser Welt, die ihm so viel bedeuten. Die Bibel sagt, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Wir sollen niemals die kleinen Leute verachten. Wir müssen ihnen genauso dienen wie den Staatsoberhäuptern. Dort in Benin erlebte ich wieder einmal dieses entscheidende Prinzip. Wenn wir in den kleinen Dingen treu sind, schenkt Gott uns größere Aufgaben. Alles, was wir tun, hat Gottes Verherrlichung und das Anbrechen seines Reiches zum Ziel. Bei allem, was wir erreichen, ist die Liebe und Gnade Gottes viel entscheidender als unser eigenes Bemühen. Ohne Gott bin ich nichts. Ich bin wie einer der gesichtslosen Menschen in meinem Traum. Alles, was ich tue, mache ich wegen unseres Herrn. Meine Zeit in Benin gehörte zu den Erfahrungen, in denen dies besonders deutlich wurde. Es begann mit meiner Verantwortung als Leiter der Arbeitsgruppe Geschäftsleute, die Teil einer bedeutenden Konferenz im südafrikanischen Pretoria war. An dieser Konferenz nahmen 4000 Leiter aus 132 Nationen teil. In meiner Arbeitsgruppe versammelten sich über 600 Geschäftsleute aus aller Welt mit dem einen Ziel, den Missionsbefehl zu erfüllen, um die unerreichten Volksgruppen dieser Erde zu erreichen. Dafür bündelten wir unsere unterschiedlichen Erfahrungen. Der Herr hat uns die wunderbare Gelegenheit gegeben, verschiedenen Nationen und sogar Staatsoberhäuptern zu dienen, indem er uns gelehrt hat, ein ganzes Land mit seiner Liebe zu erfüllen. In Benin vertrat ich die Internationale Christliche Handelskammer, ICCC, und hatte die Ehre, das Staatsoberhaupt dieser Nation, Mathieu Kérékou, zu treffen. Er ist ein früherer Stalinist-Leninist, und wurde durch den jungen Pastor Romain Janou zu Gott geführt. Dieser Pastor hatte 1996 an der ICCC-Konferenz in Washington teilgenommen und uns eine persönliche Nachricht des Präsidenten von Benin überbracht. In diesem Brief fragte das Staatsoberhaupt an, wann wir kommen würden, um seinem Land zu helfen. Als ich mich später zusammen mit meiner Familie nochmals mit Pastor Janou traf, stellte auch er die Frage, wann wir bereit seien zu kommen, um dem Volk in Benin zu helfen. Während wir so zusammensaßen, wurde mir eines ganz klar. Wir wurden von Gott aufgefordert, uns einer ganzen Nation zu widmen. Deshalb nahmen wir die Einladung des Präsidenten an. Auf der Konferenz in Pretoria traf ich Präsident Kérékou, der uns offiziell als Geschäftsleute in sein Land einlud. Seine Einladung bezog sich auf eine Konferenz in Benin, die von der Regierung und den Vereinten Nationen abgehalten wurde. Der Präsident nahm an der Pretoria-Konferenz teil und bat uns dort öffentlich darum, seinem Land zu helfen. Daraufhin entschlossen sich 150 Menschen, dieser winzigen Nation auf verschiedene Weise zu dienen. Ich hatte das Vorrecht, zum persönlichen Ratgeber des Präsidenten ernannt zu werden, und konnte somit die Mission erfüllen, die Gott mir ans Herz gelegt hatte. In Benin hatte ich einen Traum. Der Herr hatte mir schon mehrmals Träume geschenkt und mich manchmal mitten in der Nacht geweckt, um zu mir zu sprechen. Kurz vor Neujahr 1986 wurde ich um 2:30 Uhr morgens wach. Inzwischen verstand ich, wenn Gott auf diese Weise meine Aufmerksamkeit wecken wollte, und ging darum leise im Morgenmantel nach unten. »Herr, was möchtest du mir sagen?« flüsterte ich. Ich begann zu beten und fragte Gott, »Geht es um Europa? Asien? Amerika?« Aber keine Antwort befriedigte den starken Drang, den ich im Geist spürte. »Ist es Afrika, Herr?« Und plötzlich spürte ich die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich fing an, die afrikanischen Länder aufzuzählen. »Ist es Kenia? Uganda? Nigeria?« Schließlich kam ich zu Ghana und da geschah etwas Außergewöhnliches. Ich wurde vom Heiligen Geist erfüllt und erlebte eine unbeschreibliche Freude. Dieser Zustand hielt bis 5:30 morgens an. Da ich unbedingt mehr über Ghana herausfinden wollte, las ich sofort in einem Lexikon und im Atlas alles nach, was ich über diesen ehemaligen Goldküstenstaat finden konnte. Ghana war völlig abhängig vom Kakaoexport, und beim Lesen wurde mir klar, dass sich aus der Ölkrise Anfang der 1970er Jahre ernsthafte wirtschaftliche Probleme ergeben hatten. Die Kosten für lebenswichtige Güter, die das Land importieren musste, hatten sich verdreifacht. Wie würde Ghana das überstehen? Sofort kam mir als Antwort darauf der Kakaoexport in den Sinn. Verschiedene Ideen schwirrten in meinem Kopf herum und ich kritzelte drauf los und schrieb meine Einfälle auf. Danach ging ich wieder ins Bett und schlief noch eine Stunde. Was steckte hinter all dem? Am nächsten Tag dachte ich gerade wieder über Ghana und den Kakao nach, als es an der Tür klingelte und ein Eilbrief abgegeben wurde. Ein Brief aus Ghana. Am Frühstückstisch las ich den Brief meiner Frau Asta und meinen Kindern vor. Es waren 7 handgeschriebene Seiten. Der Absender war George Onwona Ajeman, ein Evangelist aus Ghana. Er war von Gott berufen worden, im Inneren des Landes das Evangelium zu verkünden. Er folgte Gottes Aufruf, aber ihm fehlte finanzielle Unterstützung. So war es für ihn ausgesprochen schwer, seine Familie zu ernähren. In seiner Verzweiflung war er schließlich in die Wüste gegangen, um 2 Wochen lang zu fasten und zu beten. Am Ende dieser Zeit erschien ihm der Herr und sagte: »George, wenn du für mich in meinem Königreich arbeitest, solltest du deine Nöte meinen Finanzverwaltern mitteilen. In meinem Königreich gibt es Finanzverwalter.« George kannte jedoch keinen solchen Finanzverwalter und beschloss, Gottes weitere Führung abzuwarten. Nachdem ein ganzes Jahr vergangen war, brach eines Tages während seiner Reise durch das Land das öffentliche Verkehrsnetz zusammen, und George war gezwungen, in einem Dorf zu übernachten. Er ging in das Haus eines befreundeten Christen. Dort entdeckte er die christliche Zeitschrift Voice, die Zeugnisse von Christen in der Geschäftswelt enthielt. Es befand sich auch eine Liste von internationalen Leitern darin, eine lange Liste mit 185 Namen. Mein Name war auch darunter. Während George las, hörte er Gottes Stimme: »Hier sind einige von ihnen.« Aufgrund der großen Anzahl wusste George zuerst nicht, was er tun sollte, bekam jedoch sofort eine Antwort: »Wähle für jedes Bedürfnis, das du hast, einen aus«, sagte der Herr zu ihm. »Mr. Olson«, schrieb er nun in seinem Brief, »Sie sind einer dieser Finanzverwalter.« Dann beschrieb er seine Situation. Er benötigte einen tragbaren elektrischen Generator, damit er über Licht verfügte, wenn er seine Predigten hielt. Sobald er elektrisches Licht habe, würden die Leute kommen, beteuerte er, und wenn ich ihm dieses Gerät zur Verfügung stellte, sei dies meine Tür nach Afrika. Als wir diesen Brief lasen, fühlten wir alle, dass George diesen Generator bereits hatte. Er hatte ihn im Geiste erhalten. Es würde eine Ehre sein, ihm diesen zu geben. In diesem Moment klingelte unser Telefon. Es war ein befreundeter Autoverkäufer aus Südschweden. Ich fragte ihn, wo ich einen tragbaren elektrischen Generator finden könne. »Nun, ich habe einen Freund, der in seinem Laden solche Geräte verkauft, soweit ich weiß. Soll ich ihn anrufen?« »Ja, bitte, es ist sehr dringend, da ich den Generator nach Afrika schicken muss.« Ich erzählte kurz von Georges Brief und erklärte, was geschehen war. Mein Freund rief sofort den Ladenbesitzer an. Ihm wurde gesagt, dass dieser gerade erst den gesamten Lagerbestand verkauft hatte und diese Geräte nicht mehr führte. Doch dann erfuhr mein Freund etwas Interessantes. »Es ist merkwürdig, dass Sie gerade heute anrufen. Der Kunde, der das letzte Gerät gekauft hat, war gerade da und hat mir gesagt, dass er den Generator sehr günstig weiterverkaufen möchte. Er hat ihn nie benutzt und wollte wissen, ob ich jemanden kenne. Warum rufen Sie ihn nicht an?« Als mein Freund den Mann anrief, wollte dieser sofort wissen, ob der Generator für Missionsarbeit benötigt würde, und als dies bestätigt wurde, bot er ihn uns als Geschenk an. Die Kette von Ereignissen, die folgte, war ein Segen für uns alle. Und ich schrieb George Onwuna Adjeman und erzählte ihm, was für ein wunderbares Geschenk er für uns war. Ich schrieb ihm, wie Gott mich auf seinen Brief vorbereitet hatte, und betonte die Bedeutung der Kakaoexporte für Ghana. Dann schickte ich den Brief und den Generator per Luftfracht nach Ghana. George freute sich so sehr darüber, dass er meinen Brief 3000 Mal kopierte. Überall, wo er predigte, erzählte er seinen Zuhörern von Gottes Liebe für Ghana und verteilte meinen Brief als Beweis dafür. Von diesem Zeitpunkt an erhielten wir täglich mindestens 10 Briefe aus Ghana. Alle Arten von Bedürfnissen wurden uns mitgeteilt, angefangen von einem Stift, damit ein Schüler zur Schule gehen konnte, bis zu weitaus größeren Anliegen. Schließlich bekam ich einen Brief vom Finanzministerium in Ghana. Der stellvertretende Finanzminister lud mich herzlich ein, seine Nation zu besuchen, wenn ich einmal in Afrika sei. Einige Monate später war ich in Ghana. Die Tür nach Afrika hatte sich geöffnet. Mein Zusammentreffen mit dem stellvertretenden Finanzminister war kein privates Treffen, wie zuerst angenommen, denn er hatte noch 20 weitere Personen eingeladen. Nach dem Austausch diplomatischer Gesten wandte er sich jedoch an mich und sagte: »Nun, Mr. Olson, es würde uns sehr freuen zu hören, was der Heilige Geist über unseren Kakaohandel zu sagen hat.« Und somit erhielt ich die Gelegenheit, all die Dinge mit den anderen Anwesenden zu teilen, die der Herr mir in jener Nacht gezeigt hat, als er mich aufweckte, um zu mir über Ghana zu sprechen. Gottes Gnade ist so viel größer, als wir uns vorstellen können. Durch dieses Erlebnis hat sich das Tor nach Afrika weit geöffnet, und die erste afrikanische internationale christliche Handelskammer wurde in Ghana gegründet. Die ICCC ist heute in über 100 Ländern tätig. Es begann als ein Traum. Seitdem hat auch mein eigenes Leben eine traumähnliche Dimension.